Ich lese uns den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, zwei Stellen aus dem 5. Kapitel aus der Bergpredigt und einen kurzen Text noch aus Matthäus 11. Jesus sagt in der Bergpredigt: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir feiern heute Gottesdienst, um uns daran zu erinnern, dass es eine Realität gibt außerhalb unserer Realität im Alltag, außerhalb dieser materiellen Welt, in der wir leben. Und danke, dass du hier bist. Danke, dass du auch spürbar bist in all den Dingen um uns herum, in den Menschen, in der Natur, in den ganz alltäglichen Dingen, aber dass wir ja besonders auch Momente haben können mit dir, wo du begegnest, und dazu lade ich dich ein, dass du es heute tust. Amen. Wir setzen unsere kleine Predigtreihe, wir wissen noch nicht, wie lang sie wird, ob es eine große Predigtreihe wird, ist eigentlich auch egal, über die Bergpredigt von Jesus fort. Und in der Bergpredigt finden wir sowas wie die Essenz der Lehren von Jesus. Wer wissen will, wer Jesus ist, der liest die Bergpredigt meistens zuerst. Jesus stellt hier seinen Traum von Gottes neuer Welt vor, von Gottes Reich, wie er das nennt. Ein Reich, das jetzt schon beginnt, sagt er. Und dann lesen wir jede Menge von Beispielen, die Jesus benutzt, um dieses Reich Gottes zu beschreiben. Aber er benutzt nicht nur Beispiele, sondern ganz am Anfang lesen wir von diesen Seligpreisungen. Und das sind eigentlich eher sowas wie Rätsel. Kurze, einprägsame Sätze, die unser herkömmliches Denken völlig durcheinander bringen, auf den Kopf stellen. Denn herkömmliche Weisheiten haben im Reich Gottes keinen Platz. Das ist die Botschaft dieser Seligpreisung. Ein neues Reich mit neuen Gesetzen, mit neuen Spielregeln. Und so eben auch hier in Matthäus 5, Vers 5, die dritte dieser Regeln, wo Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen oder Demütigen oder milden Menschen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und für einen Zeitgenossen von Jesus, also einen Juden des ersten Jahrhunderts, das waren die, die ihm zuhörten, müssen diese Seligpreisung gleichzeitig hoffnungsvoll und irgendwie unglaublich, vielleicht sogar zynisch geklungen haben. Denn das stimmt ja so nicht, was er hier sagt. Wer damals Land besaß, hatte dieses Land mit sehr wahrscheinlicher, hoher Wahrscheinlichkeit durch militärische Macht erobert. Israel hatte das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Palästina war nun eine römische Enklave. Wer Land besaß, musste dieses Land aber auch mit Hilfe von Gewalt verteidigen. Land und Gewalt, das war verbunden. Das ist nicht voneinander zu trennen. 80% der Bevölkerung waren bettelarm. Sie taten nichts, außer die Ländereien der Landbesitzer zu bewirtschaften, und bevor die überhaupt einen Finger krümmen mussten, die Landbesitzer, hatten sie schon mal 50% vom Ertrag eingestrichen. Wie um alles in der Welt kommt Jesus also hier auf die Idee zu sagen, Glücklich, selig sind die Sanftmütigen, denn ihnen wird das ganze Erdreich gehören. Das geht völlig an der Realität seiner Zuhörer vorbei. Nun, jetzt sagen manche Leute, die diesen Text gelesen haben und ausgelegt haben, na klar, Jesus redet hier doch von der Zukunft. Er redet hier vom Himmel. Er redet hier von dem Moment, wo Gott das Gericht bringt und dann werden die Sanftmütigen belohnt und die Gewalttätigen verschwinden für immer und werden ausradiert. Aber vertröstet Jesus seine Zuhörer hier wirklich auf die Zukunft? Ist das so der Bonbon am Ende? Ich musste auch gerade an das Pilgern denken. Ich wollte als Kind nie wandern gehen. Und ich habe dann an jeder Ecke habe ich immer so eine Schokoladennuss bekommen, wenn ich wieder eine Ecke geschafft habe. Egal. Also, vertröstet Jesus hier seine Zuhörer auf die Zukunft? Gibt er hier so ein Bonbon für das Ende, wenn man den Weg geschafft hat? Ich glaube nicht, denn das passt nicht mit dem zusammen, was Jesus sonst sagt. Jesus redet ja nie davon, dass es so ein Belohnungssystem gibt. Nein, für das Belohnungssystem waren ja andere zuständig, zum Beispiel die Pharisäer, die er kritisiert hatte, die sehr moralisch lebten und sagten, je moralischer wir jetzt leben, umso größer ist die Belohnung am Ende. Aber Jesus sagt immer wieder, man kann sich das Reich Gottes nicht durch sein moralisches Verhalten verdienen. Also es kann nicht darum gehen, dass man jetzt sanftmütig ist, um am Ende die Belohnung zu bekommen. So funktioniert die Rechnung nicht. Das Reich Gottes kann man nur im Glauben annehmen, sagt er. Und zwar, indem man jetzt schon nach den Grundsätzen lebt. Aber es gibt hier noch einen Grund, warum Jesus hier nicht einfach nur von der Zukunft spricht. Er sagt ja immer wieder, das Reich Gottes hat schon begonnen. Und damit müssen die Konsequenzen jetzt auch schon spürbar sein, sonst macht das keinen Sinn. Was bringt es denn seinen Zuhörern, wenn er sagt, irgendwann wird es euch mal gut gehen, aber da müsst ihr halt jetzt durch. Und da stellt sich doch tatsächlich die Frage, ob es eine Welt gibt, in der die Sanftmütigen die Grundbesitzer sind und die Gewalttätigen zur Miete wohnen, wenn überhaupt. Also in Berlin ist das schon mal nicht der Fall. Und genau an dieser Stelle gibt es ein Problem mit der Bergpredigt, weil es kaum Beispiele in der Geschichte gibt, wo das tatsächlich in Erfüllung gegangen ist, was Jesus sagt. Und es bleibt eben dieser Restzweifel, ob es nicht einfach nur um eine Vertröstung auf die Zukunft geht, weil wir uns das absolut nicht vorstellen können, dass das jetzt in dieser Welt Realität ist. Und es kommt ja noch ein Problem dazu. Es gab so einen Moment, wir kennen ihn als die Konstantinische Wende, wo die sanftmütigen Christen plötzlich an die Macht kamen, weil Konstantin sagte, ja, das mit dem christlichen Glauben, das gefällt mir, jetzt sollen alle einfach Christen sein. Das war der Moment, wo aus den sanftmütigen Christen gewalttätige Christen wurden. Also, sobald es um Besitz geht, um die Wahrung von Besitz, ist es mit der Sanftmut vorbei. Wie kann man jetzt also dieses Rätsel lösen? Wie kann man Jesus hier verstehen? Wie kann das heute Realität werden? Kann es Realität werden? Ich habe diese Woche lange an diesem Rätsel gesessen und ich glaube, ich habe es nicht gelöst, aber ich habe zumindest so ein paar Fäden, die ich nicht gezogen habe, aber ja, lose Fäden, die ich euch mitgeben kann für dieses Rätsel. Ich habe das in drei griffige Überschriften gepackt. Manche Leute mögen das. Erstens ein neuer Blick, zweitens ein neues Vorbild und drittens ein neuer Weg. Ein neuer Blick, ein neues Vorbild, ein neuer Weg. Wenn Jesus hier, wir beginnen natürlich mit dem neuen Blick, wenn Jesus hier in der Bergpredigt die althergebrachten Weisheiten aufbricht, auf den Kopf stellt und damit die Lebenswelt seiner Zuhörerinnen durcheinander wirbelt, dann tut er das, um ihnen einen neuen Blick zu verschaffen. Also wer ein Rätsel gestellt kommt, wer rätseln muss, wer irgendwas nicht versteht, fängt im besten Fall an nachzudenken und überlegt sich, okay, also das passt irgendwie nicht, ich muss jetzt rausfinden. Und er spricht hier in Rätseln, er benutzt hier bestimmte Worte, um ihr Denken anzureden. Also zum Beispiel, wenn er hier von dem Landbesitz redet, von dem Erdreich, was sie besitzen werden, dann klingen natürlich bei seinen Zuhörern sofort sämtliche Glocken. Denn das war ja ihre große Sehnsucht, die sie hatten, endlich wieder Landbesitzer zu sein. Das war von Anfang an ihre Sehnsucht. Gott verspricht Mose ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber interessanterweise haben die Israeliten damals schon das Kleingedruckte für dieses Land mit Milch und Honig nicht mitgelesen. Denn nur wenig später kriegt Mose noch mitgeteilt, dass dieses Land, wo Milch und Honig fließt, den Israeliten eigentlich gar nicht gehört, sondern Gott gehört. Und deswegen kam auch diese irrwitzige Anweisung mit dem Jubeljahr. Das Jubeljahr findet alle 50 Jahre statt und alle 50 Jahre sollte alles Land, was man in der Zeit bebaut hatte, erwirtschaftet hatte, vielleicht durch gute Geschäfte sich erworben hatte, sollte man wieder zurückgeben. Also liefen die letzten 50 Jahre richtig gut für dich und du hast noch die Länder von deinen Nachbarn mit dir unter den Nagel gerissen, war das nach 50 Jahren alles dahin. Und lief die letzte halbe Jahrhundert schlecht für dich. Du bist vielleicht in Armut geraten, in Sklaverei. Du musstest deine Arbeit, deinen Körper verkaufen. Konntest du wieder neu anfangen nach 50 Jahren? So die Idee von Anfang an. Denn das Land gehörte Gott und es gab kein Privateigentum. Das war jedenfalls die Theorie. Man streitet sich darüber, ob diese Theorie jemals umgesetzt wurde. Das stand zwar so in den Gesetzen von Mose mit drin, aber das war dann doch ein bisschen krass. Alles wieder zurückgeben, was ich doch durch meine gute Arbeit, durch mein smartes Wirtschaften mir erwirtschaftet habe, das kann doch nicht sein. Aber in diesem historischen Kontext spricht Jesus. Und deshalb gehört die Erde den Sanftmütigen, weil die Sanftmütigen zu Gott gehören. Das sind die, die das Land wieder zurückgeben. Und was anderes lernen wir hier, dass im Reich Gottes die gleichen Regeln eigentlich gelten, nämlich dass Besitz eine Illusion ist. Besitz bedeutet nichts. Alles gehört Gott. Und alles gehört allen. Es gibt kein Eigentum im Reich Gottes. Nichts von dem, was wir besitzen, gehört im Reich Gottes wirklich uns. Unsere Begabung, unser Erbe, der Status, den wir uns erwirtschaftet haben, der Grundbesitz, den wir vielleicht schon haben, alles, was wir im Laufe des Lebens anschaffen, hat im Reich Gottes keinen Wert. Null, nischt, bringt nichts. Und an dieser Stelle haben wir tatsächlich jetzt ein Verständnisproblem. Denn so für einen unterdrückten, bettelarmen Juden des ersten Jahrhunderts mögen Jesu Worte ja irgendwie Hoffnung geschaffen haben. Und da klingelten so die Glocken und man dachte, vielleicht kommt wieder dieses Land mit Milch und Honig für uns am Ende. Aber für mich bedeuten diese Worte von Jesus ja eigentlich nur, dass ich verlieren kann. Jesus selbst sagt, er kommt für die Unterdrückten, Mühseligen und Zerschlagenen. Aber er macht das ja auch ganz materiell. Er kommt für die Leute, die nichts besitzen. Weil Besitz nichts zählt. Aber in meinem Leben, weiß nicht, wie das bei euch ist, zählt Besitz eine ganze Menge. Ich profitiere davon, dass unsere Welt auf Besitz aufgebaut ist, auf Macht, auf Dominanz. Ich profitiere von den Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland, von den Grenzen Europas. Ich profitiere von den Kriegen, die meine Vorfahren geführt haben, damit wir in diesem Land leben können. Ich kann mich aus eigener Kraft nicht in die Lage einer unterdrückten Minderheit versetzen, die als Sklaven, als Leibeigene, als arme Bauern leben und zu denen Jesus hier spricht. Das ist seine Zuhörerschaft. Aber zum Glück gibt es Menschen, die das können, die sich da hineinversetzen können. Es gibt Menschen immer wieder in der Geschichte, die das getan haben. Und in den letzten Wochen habe ich mich mit so einer Person beschäftigt, die ich unglaublich faszinierend finde. Der ist ein sehr vielfältiger Mann. Howard Thurman ist sein Name. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Namen schon mal gehört habt. Howard Thurman lebte in der ersten oder hat hat angefangen zu schreiben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war der Vordenker, Mentor von Martin Luther King und vielen anderen der Bürgerrechtsbewegung. Er selbst war auch Afroamerikaner. Und er war so einer der Theoretiker für gewaltlosen Widerstand. Er hat das nicht erfunden, aber er hat zumindest diesen Gedanken geprägt. Aber er hat nicht nur das in der Theorie getan, sondern auch in der Praxis. Er hat zum Beispiel in San Francisco 1944 mit einigen anderen die erste Gemeinde gestartet, die mit verschiedenen Hautfarben besetzt war, also in den USA, wo Weiße und Schwarze nebeneinander miteinander Gottesdienst feierten. 1944, verrückt. Er war Theologe, er war Philosoph. Er hat 1949 sein bekanntestes Buch geschrieben mit dem Titel Jesus and the Disinherited. Und darin gibt er uns so eine Sichtweise von unten. Etwas, was ich nicht haben kann. Deswegen muss ich ihn lesen. Und er schreibt, ihr könnt das mitlesen, ich habe das mit abgedruckt. Jesus' Worte waren an das Haus Israel gerichtet. Eine Minderheit innerhalb der griechisch-römischen Welt, die unter dem Verlust des Status, der Freiheit und der Autonomie litt. Verfolgt vom Traum der Wiederherstellung einer verlorenen Herrlichkeit und einer früheren Größe. Seine Botschaft konzentrierte sich auf die Dringlichkeit einer radikalen Veränderung der inneren Einstellung der Menschen. Er erkannte voll und ganz, dass die Themen des Lebens mit dem Herzen verbunden sind und dass keine äußere Kraft, wie groß und überwältigend auch immer, ein Volk zerstören kann, wenn es nicht zuerst den Sieg gegen die Seele gewinnt. Jemand zu schmähen, weil man geschmäht wurde, das ist das wahre Übel, weil es das Böse der Seele selbst ist. Jesus sah dies mit allmächtiger Klarheit. Immer wieder kam er zum inneren Leben des Individuums zurück. Mit wachsender Einsicht und überraschender Genauigkeit legte er seinen Finger auf das innere Zentrum als den wichtigsten Ort, wo der Umgang mit diesen Themen das Schicksal seines Volkes bestimmen sollte. Diese Worte sind radikal, weil sie von jemandem stammen, der selber Unterdrückung erfahren hat. Und der eben nicht sagt als erste Reaktion, okay, wenn ihr unterdrückt werdet, dann müsst ihr Widerstand leisten, sofort. Nein, er sagt dir, wenn du unterdrückt wirst, ist der erste Schritt, den du gehst, nach innen. Er hat erkannt, dass Widerstand, dass gewaltloser Widerstand nur dann möglich ist, wenn wir uns zuerst unserem inneren Leben zuwenden. Ansonsten ist Widerstand immer reaktionär. Das Reich Gottes braucht die innere Realität eines veränderten Herzens. Und um mir eine Welt vorstellen zu können, in der die Demütigen das Erdreich besitzen, braucht es eine neue Sicht auf das eigene Leben, auf meine Abhängigkeiten, in denen ich stehe und auf die große Freiheit, die das Evangelium gibt. Thurmans Großmutter, das kann man in seiner Biografie lesen, hatte Sklaverei am eigenen Leib erlebt. Er selber kannte die Benachteiligung am eigenen Leib als Gelehrter. Und trotz dieses schreienden Unrechts wendet er den Blick zuerst nach innen, bevor er dann aktiv wird. Denn das wird er auch. Das Reich Gottes beginnt innen. Das Reich Gottes beginnt mit einer neuen Blickweise auf die Dinge. Und er sagt dir, dass mir zwar, man kann mir alles nehmen, physisch alles zufügen, materiell alles vorenthalten, mich versklaven, mich klein machen, aber Jesus lehrt uns, dass wir frei sind, dass unsere Seele, unser Herz alleine Gott gehören. Das kann mir keiner nehmen. Darauf hat niemand Zugriff. Ich allein entscheide hier drin, wie ich auf die Unterdrückung durch das System reagiere. Das ist Freiheit. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut werden auf diesem Weg zu Aktionismus im positiven Sinne. Aktiver, mutiger, selbstbewusste Handlung. Weil es eine Entscheidung ist, anders zu reagieren, als von mir erwartet. Nicht umsonst steckt in dem Wort Demut ja das Wort Mut und in dem Wort Sanftmut das Wort Mut. Es ist eine mutige Handlung. Wenn Jesus hier also sagt, dass den Sanftmütigen die Erde gehört, dann redet er erstmal über diese innere Realität. Weil wir in unserem Inneren eins mit Gott sein können, entscheidet unser Innerstes auch über unsere Reaktion und über unsere Haltung. Da haben wir die Kraft, da haben wir die Verbindung mit Gott. Im Inneren können wir frei sein. Niemand kann uns zu etwas zwingen. Diese Sicht ist wichtig, aber diese Sicht darf ich nicht äußern. Diese Sicht muss von jemandem kommen, der selber in einer ähnlichen Situation ist wie Jesus. Weil er das durchlebt hat, verstanden hat. Mit der Hilfe von Leuten wie Thurman bekomme ich eine Ahnung von der Reichweite, von der revolutionären Kraft von Gottes Reich. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, bei dem neuen Vorbild. Natürlich reden wir hier nicht nur von den Personen der Geschichte, sondern wir schauen auf Jesus. Und Jesus sagt hier etwas über sich selbst. Er sagt hier, dass er selbst von Herzen, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Wer zu ihm kommt, wird Ruhe finden für die Seele. exakt das gleiche Wort hier, was wir schon in Vers 5 gelesen haben, sanftmütig und demütig. Das ist die Eigenschaft von Jesus. So beschreibt er sich selbst. Und es sind die Sanftmut und es sind die Demut, die sein Schicksal besiegeln. Deswegen kann er ans Kreuz genagelt werden. Thurman zitiert dann in seinem Buch einen Aufsatz von Wladimir Simkowitsch, einem Professor, der zu seiner Zeit in New York an der Columbia University lehrt. Und Simkowitsch sagt diesen sehr interessanten Satz, ihr könnt auch das mitlesen. Jesus musste den Verlust der nationalen jüdischen Unabhängigkeit und die Aggression Roms zutiefst ablehnen. Also er sagt hier, dass Jesus innerlich wahrscheinlich auch Gefühle darüber hatte. Diese natürliche Erniedrigung tat weh und brannte. Aber der Balsam für diese brennende Erniedrigung war Demut. Denn Demut kann nicht gedemütigt werden. So bat er seine Leute, von ihm zu lernen, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus zeigte, dass Demut und Sanftmut keine Schwäche sind. Im Gegenteil. Es ist der einzige Weg aus diesem endlosen System von Gewalt und Gegengewalt. Jesus Nachfolger, man muss wahrscheinlich sogar sagen, Jesus männliche Nachfolger, hofften auf jemanden, der göttliche Gegengewalt ausübt. Von den Nachfolgerinnen lesen wir das nie. Das lesen wir immer nur von den männlichen Jüngern. Sie hofften auf jemanden, der das herrschende System durch ein neues System ersetzt. Jemand, der aus den Römern Sklaven macht und aus den Sklaven die Herrscher über die Römer. Auf so jemand hofften sie. Aber Jesus geht einen anderen Weg. Er lässt sich ans Kreuz schlagen. Er nimmt dadurch, weil er das bereitwillig tut, aus eigenen Stücken, aus eigener Kraft, den politischen und religiösen Mächten tatsächlich die Macht. Aber er führt kein neues Machtsystem mehr ein. Er ist sanftmütig, er ist demütig und trägt am Ende so den Sieg davon. Das Römische Reich ist lange Geschichte. Über Kaiser Augustus redet niemand mehr, über Herodes redet niemand mehr. Gottes Reich hingegen ist Realität. Jetzt und hier. Und es gewinnt immer mehr an Einfluss durch Jesus und durch seine Nachahmer, durch Leute wie Thurman oder Martin Luther King. Jesus zeigt einen neuen Weg, um mit den Mächten der Welt umzugehen. Bedingungslose Liebe, Demut und Freundlichkeit im Angesicht von Macht und Gewalt. Gottes Sohn geht diesen Weg nach unten, um uns zu erlösen, um uns ein neues Zusammenleben zu ermöglichen. Er durchbricht die Spirale von Gewalt, indem er sich opfert für diese Welt. Er zeigt uns einen neuen Weg. Und ich glaube, dass er damit einen nachvollziehbaren Trend setzt. Denn bis heute sind es die Machtlosen, die auf diesem Weg eine nachhaltige, eine friedvolle Revolution anzetteln. Von oben wird so eine Revolution nicht kommen. Eine Revolution der Liebe. Eine Revolution der Demut, eine Revolution der Sanftmut im Angesicht von aggressiven Machthabern. Das heißt für mich, das heißt für uns, die wir zu den Gewinnern in dieser Welt gehören, als jemand, der alles hat, ich brauche das Niedrige, ich brauche das Demütige und Verachtete in meinem Leben. In der Person von Jesus Christus. Erst wenn ich verstehe, dass der große Gott sich so klein macht, dass er kleiner wird als ich, kann diese Spirale auch in meinem Kopf durchbrochen werden. Das Wundervolle an Jesus ist, dass er mich aber dann nicht mit einem schlechten Gewissen zur Nachfolge und zur Veränderung bringt. Also die Reaktion auf das Kreuz hätte ja auch sein können, dass Jesus zu allen hingeht, die daran schuld waren und ihnen erstmal sagt, ja guck mal, jetzt bin ich wieder da, ne? Was sagst du jetzt? Schon mal fällig, dass du jetzt Entschuldigung sagst. Das lesen wir so von Jesus nicht. Er wirft den Leuten nicht vor, was passiert ist. Im Gegenteil, er wendet sich ihnen nach und nach und nach immer wieder zu. Er steht nicht von den Toten auf, um anschließend mit dem Finger auf die Täter zu zeigen. Dann würde er das gleiche System wieder befeuern. Dann würde er die beschämen, die er erlösen möchte. Und Scham und Erlösung gehen nicht zusammen. Zum Schluss drei ganz praktische Wege, wie das gehen kann für uns heute. Und das ist der spannende Text aus der Bergpredigt, die Verse 38 bis 42. Er nennt da drei Beispiele, wie das funktionieren kann. Und die klingen allesamt sehr, sehr, sehr absurd. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Und dann sagt er hier auch noch in Vers 39, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Also das ist, jetzt wird es wirklich unrealistisch. Was sollen wir denn sonst tun? Meint ihr das wirklich für ernst? Ist das nicht das Gegenteil von gewaltlosem Widerstand oder Widerstand? Die Antwort ist ja, er meint es ernst. Aber er wird hier sehr viel praktischer und konkreter, als wir uns das vorstellen können. Er wird hier kreativ sogar. Ich gehe das mal so Stück für Stück durch, die drei Beispiele. Erstmal das mit der linken Wange. Das sieht ja erstmal wie totale Unterordnung und Passivität aus, wenn ich sage, er haut mir auf die rechte und dann halte ich auch noch die linke hin. Aber es ist ein genialer Move von Jesus. Wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Eigentlich müsste ich das mal vormachen. Piet, komm mal nach vorne. Also wenn ich Piet auf die rechte Backe schlagen will, muss ich die linke Hand nehmen. Ne? Aber mit der linken Hand schlug man damals nicht. Man schlug nur mit der rechten Hand. Das heißt, auf die linke Wange. Wenn hier aber steht, dass wir, wenn er uns auf die rechte Wange schlägt, auch die linke hinhalten sollen, dann heißt es, ich muss mit der Rückseite auf die rechte Wange schlagen. Und das bedeutete, dass ich jemand verachtete. Das war eine Verachtungsgeste. Und wenn Piet mir jetzt die linke hinhält, dann kann ich ihn nicht mehr mit der Rückseite schlagen. Es ist die Nase im Weg. Das heißt, ich muss ihn mit der Innenseite schlagen. Dankeschön. Und das bedeutet, klingt absurd, aber es bedeutet in diesem Fall, dass jemand, der in einen Kampf geht und mit der Innenseite schlägt, lässt sich auf einen richtigen Kampf ein, ob nur mit der Faust oder mit der flachen Hand. Wer so schlägt, macht einfach nur eine Geste der Verachtung. Wenn ich jetzt also meinen Kopf drehe, sage ich damit, wenn du mich schon schlägst, dann als ebenbürtige Person, als ebenbürtiger Gegner. Ich lasse mich nicht von dir so schlagen, dass ich dein Untergebener bin. Kämpf mit mir auf Augenhöhe. Versteht ihr den Gedanken dahinter? Ein Schlag mit der Handrückseite war eine Geste des Dominierens, und indem ich meine linke Wange hinhalte, zwinge ich die Person, sich zu überlegen, ob er mich zweimal schlägt mit der Rückseite. Es ist physisch nicht möglich. Zweites Beispiel. Das ist noch verrückter eigentlich. Straßentheater. Der Mantel. Das ist eine Szene, die vor Gericht spielt. Wir lesen im Ersten Testament, in Deuteronomium 24, dass der Schuldner durfte von einer Person den Rock nehmen, die Schulden hatte, also den Unterrock. Was er nicht nehmen durfte, war der Mantel, den Überrock. Und im römischen System, überhaupt in diesem ganzen hierarchischen System, waren Schulden zentral, um die Bauernklasse zu unterdrücken. Je mehr Schulden man machen konnte, je mehr es Druck von oben gab finanziell, je mehr Menschen gerieten an den Rand der Existenznot und waren verfügbar für allerlei Sklavendienste. Es war ein gutes System, um Menschen zu unterdrücken. Wenn Jesus jetzt hier also rät, dass man nicht nur sein Unterkleid geben soll, sondern auch noch den Mantel, heißt das, dass man das Gericht nackt verlässt. Das waren die beiden Kleidungsstücke, die man am Leib trug. Es ist wirklich Straßentheater, es ist besser als Boys, besser als Schlingensief. Das ist eine schamlose Geste, die diese Person hier anbietet, aus freien Stücken und sagt, naja, wenn du Teil dieses Systems sein willst, bitte, dann nimm auch meinen Mantel. Egal, ob du mir den Mantel lässt oder nicht, ich bin nackt in diesem System, ich habe keine Rechte. Das System ist ungerecht. Und alle Menschen, die diese nackte Person durch die Straße nach Hause gehen sehen vom Gericht, werden verstehen auf Anhieb, was die Aussage dahinter ist. Der hat seinen Mantel freiwillig abgegeben. Niemand konnte einen Menschen fordern, nackt zu sein, nackt nach Hause zu gehen. Aber er macht damit etwas deutlich. Er zeigt, das System ist falsch und mit meiner Geste der Schamlosigkeit zeige ich, wie ungerecht dieses System ist. Aber eine Sache ist wichtig hier bei Jesus. Jesus will provozieren. Er rät hier zu provozieren, zum Denken anzureden, aber er möchte nicht den Hochmut befeuern. Es geht nicht darum zu sagen, also man kann auch als unterdrückte Gruppe Hochmut haben über die, die es nicht verstanden haben. Darum geht es ihm nicht. Es geht nicht um die moralische Überlegenheit. Ich bin zwar nackt, aber moralisch bin ich mit Mantel und Kleid. Das ist nicht das, was er hier vorhat. Nein, er möchte aufrütteln und er möchte diesen Menschen aber auch ermöglichen, dass sie von sich aus umkehren können. Drittes Beispiel, die zweite Meile gehen. Ein römischer Soldat konnte jede Person dazu auffordern, eine Meile das Gepäck zu tragen. Und das war jede Menge Gepäck. Das waren nicht so leichte, schusssichere Westen, sondern es war schwere Rüstung. Eine Meile konnte er jeden auffordern, der so eine untergebene Person war. Und das war die tägliche Last unter dieser römischen Besetzung. Dass alle seine Zuhörer von Jesus wussten genau, wovon er redet. Diese Meile. Nur noch schnell zum Bäcker und dann musste man noch eine Meile in die andere Richtung. Aber indem Jesus hier sagt, geh nicht nur eine Meile, sondern geh die zweite Meile auch noch, ist es ein genialer Move wieder. Denn was passiert hier? Der Soldat läuft eine Meile ganz entspannt nebenher, und ist völlig verdutzt nach einer Meile, dass der Träger sagt, nee, lass mal, ich trage es dir auch noch eine zweite Meile. Du siehst schwach aus. Jetzt muss der Soldat überlegen, was er macht. Nimmt er das zurück? Bittet er um seine Sachen zurück, damit er die selber tragen kann? Oder lässt er sich womöglich darauf ein, dass diese zweite Meile getragen wird und das würde ihn eventuell dann in rechtliche Schwierigkeiten bringen, denn eigentlich durfte er das nicht. Und wie soll er beweisen, dass er das freiwillig gemacht hat? Wieder eine Aktion, die auf Ebenbürtigkeit abzielt, die darauf abzielt zu sagen, wir sind ebenbürtig, egal ob du trägst oder ich, das ist für uns gleich schwer. Wir tragen gemeinsam an dieser Last. Im Reich Gottes gibt es keine Unterschiede mehr. Und das macht Jesus hier deutlich. Aber um diese Unterschiede zu durchbrechen, braucht es erst eine Veränderung des Herzens, es braucht einen neuen Blick, es braucht dieses Vorbild in Jesus und dann braucht es diese konkreten Ideen. Wie kann ich das kreativ tun? Wie kann ich das tun? Paulus sagt in seinem Brief an die Galater, da nun der Glaube gekommen ist, sind wir keinem Aufpasser mehr unterstellt, denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Das ist die neue Realität im Reich Gottes. Aber es fordert uns gleichzeitig auch heraus, dass wir diesen Schritt eigentlich von oben nach unten gehen müssen. Diese Initiative zu übernehmen, freiwillig, liebevoll zu handeln, ist genau das, was Jesus vorgelebt hat. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss habe ich noch ein Zitat, was ich finde, bringt es irgendwie nochmal alles gut auf den Punkt, fasst es gut zusammen. Ich drucke die Zitate in dieser Länge auch immer ab, damit ihr was nach Hause nehmen könnt, das nochmal lesen könnt. Ja, es ist nicht... Ich will euch nicht überfordern mit zu viel Text, aber der ist wirklich gut. Walter Wink hat auch einen Großteil dieser Dinge, die ich gerade gesagt habe, so erarbeitet über diese drei Beispiele. Er schreibt, man befreit sich nicht von den Mächten, indem man sie durch einen Frontalangriff besiegt. Vielmehr stirbt man in Anführungszeichen für ihre Kontrolle. Wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen, sagt Jesus in Lukas 17. Auch hier ist das Kreuz das Modell. Wir sind befreit, nicht indem wir gegen das zurückschlagen, was uns versklavt, denn indem wir selbst zurückschlagen, zeigen wir, dass wir immer noch von der Gewalt beherrscht werden, sondern durch die Bereitschaft zu sterben, statt sich ihrem Befehl zu unterwerfen. Jesus befürwortet Gewaltfreiheit nicht nur als eine Technik, um den Feind zu überlisten, sondern als ein gerechtes Mittel, dem Feind auf eine Weise entgegenzutreten, die die Möglichkeit offen lässt, dass der Feind ebenso gerecht wird. Beide Seiten müssen gewinnen. Wir werden aufgefordert, für die Transformation unserer Feinde zu beten und auf Misshandlung mit einer Liebe zu antworten, die nicht nur göttlich ist, sondern auch von Gott. Die Logik der Beispiele Jesus in Matthäus 5, Vers 39 bis 41 geht sowohl über die Untätigkeit als auch Überreaktion hinaus und zielt auf eine neue Reaktion, befeuert im Schmelztiegel der Liebe, die die Unterdrückten vom Bösen zu befreien verspricht, auch wenn sie dabei den Unterdrücker von der Sünde befreit. Reagiere nicht gewalttätig gegen das Böse, wehre dich nicht gegen das Böse, lass das Böse nicht die Bedingung deines Widerstandes diktieren, lass dich von der Gewalt nicht dazu bringen, deinen Gegner zu spiegeln. Das ist das revolutionäre Prinzip, das Jesus als Grundlage für gewaltloses Engagement mit den Mächtigen vorgibt. Kurzum, Jesus verabscheut sowohl Passivität als auch Gewalt. Er artikuliert im Kontext der Geschichte der Schwierigkeiten seines eigenen Volkes einen Weg, bei dem man dem Bösen widersteht, ohne es zu spiegeln, bei dem man sich dem Unterdrücker widersetzt, ohne ihn nachzuahmen, und wo der Feind neutralisiert wird, ohne zerstört zu werden. Das ist der Weg. Er ist brutal schwer. Er braucht Kreativität und er braucht eine Gemeinschaft. Gemeinsam zu überlegen, was sind die Themen? Was ist meine Position in dem System? Wie kann ich Widerstand leisten? Und wir alle sind in einer Position, dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen oder das meiste, was wir brauchen. Wir brauchen uns nur zusammenzutun und ein Thema, einen Weg zu finden, wie wir etwas ändern können. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir uns schämen, sondern weil Jesus uns einlädt, weil Jesus diesen Weg nach ganz unten gegangen ist, um uns sozusagen von unten für ihn zu gewinnen. Ich darf diese Liebe und Annahme empfangen durch Gott selbst, der sich erniedrigt hat. Ich möchte euch einladen, kurz still zu sein zum Ende der Predigt. Wir werden gleich das Abendmahl zusammen feiern und vielleicht in der Stille so ein Gebet sprechen, darüber nachdenken, was sind Momente, wo ich zu den Unterdrückern gehöre, was sind vielleicht Momente, wo du auch Opfer bist von Gewalt und was wäre eine Möglichkeit, anders zu reagieren. Amen.